Als Lesung hören wir und lesen einige Verse aus Joel 4, nämlich die Verse 1 bis 2 und 9 bis 14. Joel 4, 1 bis 2 und 9 bis 14. Das nimmt uns schon vom Alten Testament her mit einem wichtigen Wort hinein in jenen großen Tag des Herrn, von dem dann auch in der Predigt die Rede ist. Joel 4, 1 bis 2 und 9 bis 14. Denn siehe, sagt der Herr, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen, und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israels, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Und dann ab Vers 9, ruft dies aus unter den Heidenvölkern, rüstet euch zum heiligen Krieg, weckt die Helden auf, alle Krieger sollen einrücken und hinaufziehen, schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern um und eure Rebmesser zu Spießen. Der Schwache spreche, ich bin stark, eilt und kommt herbei, all ihr Heidenvölker ringsum, und versammelt euch, dorthin führe, o Herr, deine Helden hinab. Die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinaufziehen. Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll und die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Wir erheben uns zum Gebet. Lebendiger Gott, wir danken dir, dass wir uns auch heute frei unter deinem Wort, in deiner Gegenwart, miteinander in der Gemeinschaft mit dir versammeln dürfen, um auf dein Wort zu hören, auf das, was du uns auch für diese Tage, für die Zeit, in der wir leben, in die wir hineingehen, zu sagen hast, damit wir innerlich und äußerlich vorbereitet sind auf das, was kommt. Ganz besonders auch unsere Herzen ausrichten auf dich, von deinem Wort, von deinem Geist ausrichten lassen, damit wir uns von deiner Wahrheit leiten lassen und wirklich auch in der ganz persönlichen Beziehung mit dir leben. In der Gerechtigkeit, die du am Kreuz vollbracht hast und die sich dann auch in unserem Leben in gerechten Taten auswirken will und muss. Und so halte du nun schützen, bewahren deine Hände um uns, segne du durch deinen Geist, durch dein Wort jeden, der da ist und auch jeden, der aus der Ferne mithört. Und wir befehlen dir ganz besonders auch die alten, schwachen, kranken, einsamen zu Hause an. Sei du ganz besonders auch mit ihnen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen und wir kommen als Predigttext heute zu Offenbarung 16, die Verse 12 bis 16. Wir beschränken uns auf diesen Abschnitt, den nächsten dann nach Pfingsten, so Gott will, und wir leben heute Offenbarung 16, 12 bis 16 zum Thema die sechste Schale, der Aufmarsch zum letzten Gefecht. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, jetzt kommt ein Einschub, dem sich der Herr Jesus selber direkt zu Wort meldet. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Und jetzt geht der normale Verlauf wieder weiter. Vers 16 knüpft an Vers 14 inhaltlich an. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Die sechste Schale trifft den großen Strom Euphrat. Und der sechste Engel, so haben wir gelesen, goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Wer die Karte vor Augen hat ungefähr, der weiß, in der Tat trennt der Euphrat die östlichen und nordöstlichen Mächte Asiens als eine gewaltige natürliche Sperre von den südwestlichen Ländern. Da bleibt eigentlich dann nicht mehr sehr viel übrig. Da ist westlich vom Euphrat der größere Teil der Türkei, wenn man von der aus mit betrachtet, dann noch ein Teil Syrien und so weiter. Iran, da geht ja Irak, da geht der Euphrat durch. Dann vor allem auch Jordanien, Israel und runter Saudi-Arabien. Von jeher ist der Euphrat ein schwer zu überwindendes militärisches Hindernis für Heere aus dem Osten und Nordosten. Die Parallele dieser sechsten Schale zum sechsten Posaunengericht ist offensichtlich. Auf das Blasen der sechsten Posaune, wir schauen da nochmal zurück, um Zusammenhänge, aber auch Unterschiede zu sehen, eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars ertönt da, der vor Gott steht. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit standen, den dritten Teil der Menschen zu töten. Ich rufe uns nur noch einmal ein paar Dinge, hatten wir ja damals bei der Predigt zu diesem Abschnitt detaillierter angeschaut, die im Vergleich zu heute sind, zum heutigen Abschnitt wichtig sind, in Erinnerung. In der Folge des Blasens dieser sechsten Posaune macht sich ein furchteinflößendes und recht mysteriöses 200 Millionen Heer auf den Weg, durch das dann ein Drittel der Menschheit getötet wird. Offenbarung 9, Vers 18. Die Stimme, die dem sechsten Posaunenengel den Befehl zum Blasen erteilt, erklingt aus dem Räucheraltar. Ich sage immer wieder, es ist faszinierend, wie sich da rote Linien, Fäden durch die ganze Geschichte durchziehen, auch durch die Offenbarung. Das ist der Altar, auf den stoßen wir zurzeit fast jedes Mal, auf dem auch die Gebete der Heiligen dargebracht wurden. Von ihm ganz unmittelbar geht das sechste Posaunengericht mit aus und eben von diesem Engel am Räucheraltar, der Vollmacht hat über das Feuer. Auch dem begegnen wir am laufenden Band mit besonderer Funktion hier in diesen Ereignissen. Die vier losgebundenen Engel am Euphrat, die töten nicht selbst, sie lassen offensichtlich jetzt geben den Auftritt dieses gewaltigen Heeres ihrerseits frei, ein Reiterheer. Ich hatte damals gesagt, es gibt meines Erachtens keinen Hinweis darauf, dass dieses gigantische Heer nicht irdischer Natur wäre, im Unterschied zum Dämonenheer aus dem Abyssos. Das Heer ist riesig, ob die 200 Millionen wörtlich zu nehmen sind oder die Zahl auch symbolisch im Sinne von einer unvorstellbar großen Masse gemeint ist, beides denkbar. Viele Ausleger deuten es auf die Chinesen, weil vor allem die Chinesen als einziger Staat möglicherweise eine solche Streitmacht auf die Beine bringen könnten. Aber derartige Überlegungen, ich werde es noch weiter sagen, greifen eigentlich kurz. Wir müssen da sehr zurückhaltend sein mit Spekulationen und Deutungen, denn mehr als spekulieren können wir tatsächlich nicht. Die Bibel sagt ja nicht einmal, woher dieses Heer kommt, im Unterschied zur sechsten Schale. Ausleger haben gemutmaßt, viele sehen auch eine Parallele, meinen, das Heer, dieses 200 Millionen Heer, wäre das gleiche, was jetzt auch die Könige aus dem Osten sind. Das sind sie nicht, wird der Unterschied deutlich sein. Es ist noch nicht mal gesagt, ob dieses Heer überhaupt aus dem Osten kommt. Das wird vom Euphrat her abgeleitet, Aber es ist nicht gesagt, wo das herkommt, noch wohin es losschlägt. Sein Vorstoß, sein Kampf scheint die Menschheit ganz allgemein zu treffen. Konkrete Deutungen halte ich deshalb für schwierig. Wir sehen bei allen Ähnlichkeiten, gilt auch hier, wir haben es bei der sechsten Posaune und bei der sechsten Schale trotz Ähnlichkeiten definitiv mit zwei verschiedenen Heeren zu zwei verschiedenen Zeitpunkten zu tun. Man darf sich durch das Stichwort Euphrat und die Tatsache, dass hier jeweils gewaltige Heere in Gang gesetzt werden, nicht dazu verleiten lassen, zu meinen, hier wäre von ein und demselben Ereignis die Rede. Das meine ich ausschließen zu können. Bei der Vorbereitung für die heutige Predigt habe ich das nochmal rekapituliert und mich im Blick auf dieses 200 Millionen Heer gefragt, muss das überhaupt ein klassisches militärisches Heer sein? Es fällt ja auf, die tödliche Wirkung dieses Heeres geht nicht durch klassische, damals übliche Kriegswaffen aus, wie Pfeil und Bogen, Speere, Lanzen, Schwerter und ähnliche, sondern von Feuer, Rauch und Schwefel aus ihren Mündern. Sprengt eigentlich komplett die Vorstellungskraft. Dass der moderne Mensch dann auf Panzer und Ähnliches geht, okay. Aber ich denke, man ist sehr stark geleitet von dieser Vorstellung eines militärischen Heeres. Dann schlagen ihre Schwänze zu, die Schlangen glichen und Köpfe hatten, alles sehr mysteriös. Wahrscheinlich sind es vor allem auch die Pferde, die uns an berittene Soldaten denken lassen. Aber ist das gemeint? Oder ist der Begriff Reiterheer eher ein Hinweis auf die Geschwindigkeit, mit dem dieses Heer weltweit zuschlägt? Ich habe mal überschlagen, bei einer Weltbevölkerung von derzeit knapp 8 Milliarden Menschen bedeutet ein 200 Millionen hier rein rechnerisch, dass jeder 40. Mensch weltweit Teil dieses Heeres wäre. Ich habe mich gefragt bei den Vorgängen der vergangenen 2 Jahre, wie viele haben da wohl auf verschiedenen Ebenen direkt und indirekt mit Hand angelegt? Weltweit. Es waren ja mehr oder weniger alle Länder der Erde beteiligt. Haben wir beim rechten Verständnis dieses 200 Millionen Heeres möglicherweise in ganz andere Richtungen zu denken, als wir das traditionell tun? Dass Millionen von Menschen dazu verführt werden, anderen Menschen auf verschiedene Weise tödlichen Schaden zuzufügen. Ich denke, die sehr indifferente Beschreibung dieses Heeres lässt eine Deutung in diese Richtung zumindest zu. Wir werden es weiter aufmerksam wahrnehmen. Im Unterschied dazu, jetzt kommen wir wieder zum heutigen Wort, sechste Schale, da haben wir eine vergleichsweise klare, eindeutige Aussage, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Da ist ganz klar gesagt, das Heer, das jetzt kommt, das ist tatsächlich ein Heer von mehreren Königen, mehreren Reichen, also auch nicht nur ein Reich, sondern mehrere. Also wenn schon die Chinesen, dann wohl nicht die Chinesen allein, wenn überhaupt. Das sind jetzt Reiche und Könige, die tatsächlich von östlich und nordöstlich des Euphrat kommen, losschlagen und über den ausgetrockneten Euphrat herüber nun sich Richtung Süd-Südwest nach Israel auf den Weg machen können. Eine Zahl über die Größe der Heere im Unterschied zur sechsten Posaune wird hier nicht genannt. Auch weitere Einzelheiten über diese Könige, ihren Auftrag, auf welchen Weg, zu welchem Zweck genau sie sich denn machen sollen, auch nicht. Rein geografisch betrachtet können die Könige vom Aufgang der Sonne im Grunde fast ganz Asien umfassen, angefangen von muslimischen Staaten wie dem Iran bis hin zu China und Russland. Denn auch Russland liegt von Westen des Euphrat betrachte, durchaus östlich bis nordöstlich, also durchaus nicht außerhalb dieses Einzugsbereichs, der da genannt ist. Die Bezeichnung ist sehr unbestimmt, macht deshalb eine eindeutige Zuordnung kaum möglich. Da diese Könige zur sechsten Schale gehören und jedes Siegel, jede Posaune, jede Schale, soweit ich sehe, ein zusammengehöriges Ereignis auslöst, gehören auch diese Könige vom Aufgang der Sonne zum Gesamtaufmarsch, der ab Vers 14 weiter beschrieben wird. Diese Könige aus dem Osten dürfen meines Erachtens deshalb nicht isoliert betrachtet werden, sondern sie bilden den Auftakt zum Aufmarsch der Weltheere zur großen Endschlacht bei Harmagedon, zum letzten Gefecht. Um diese Heere jetzt zu versammeln, wird die satanische Dreieinigkeit aktiv. Und wir bekommen da gleichzeitig wieder eine Andeutung, wie auch das Wirken Satans vom Herrn so geführt wird, dass Satan dazu beitragen muss, die Ziele Gottes zu verwirklichen. Auch wenn Satan das natürlich weder weiß noch will. Da geht es weiter mit Vers 13. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, drei gleich Fröschen. Also aus dem Maul jeder Person dieser satanischen Dreieinheit kommt ein unreiner Geist hervor. Übrigens macht wieder die Reihenfolge der Nennung dieser satanischen Trinität deutlich, dass tatsächlich und eindeutig das erste und eigentliche Tier der Antichrist ist. Ich hatte immer wieder darauf hingewiesen, man sieht es an vielen Details auch hier. Ich betone es, weil es damals teils unter den Auslegern verschiedene abweichende Auffassungen gibt, meines Erachtens unverständlich. Hier wird nur das eigentliche Tier als das Tier bezeichnet. Und wir sehen die absolute Parallelität der göttlichen Dreieinheit und der satanischen Dreieinheit, auf der einen Seite der Vater, der Sohn, der Christus und der Heilige Geist, auf der anderen Seite ihre Äquivalente, die satanischen Pendants und Nachäffungen der Drache, das Tier gleich Antichrist und der falsche Prophet. Also ich denke, es sind ganz eindeutige Aussagen diesbezüglich. Die unreinen Geister kommen heraus gleich Fröschen. Damit soll wohl das Erbärmliche und das Unheilige symbolisiert werden. Frösche sind ja nun wahrlich keine edlen, herausragenden Tiere, die watscheln, da hopsen, da patschen vor sich hin, quaken, haben ein großes Maul. Das passt natürlich zum Antichristen. Ich denke, Gott hat schon seine Bilder ganz genau gewählt. Und das diese endzeitliche Macht durch Großmäuligkeit ausgezeichnet ist, dürfte sicher ein Teil dieses Symbols sein. Nach 3. Mose 11, 27 bis 30 gehören Amphibien und damit auch Frösche zu den unreinen Tieren. Und als unreine Geister werden sie ja auch ganz ausdrücklich benannt. Vers 14, es sind nämlich dämonische, unreine Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises. Das sendet also die satanische Trinität unheilige Geister aus, um das unheilige Werk Satans auf die Spitze zu treiben und zum Ende zu bringen. Wie schon gesagt, Frosch hat ein großes Maul, macht ein Riesenspektakel, ist aber nicht gerade ein Symbol für beeindruckende Macht und Autorität. Allerdings machen diese Frösche nicht nur Spektakel, sie haben tatsächlich von Satan auch Macht, große Zeichen zu tun. Welche Zeichen, wird nicht explizit gesagt. Der Zweck der Zeichen legt sich vom Zusammenhang her nahe, dass es Zeichen sind, mit denen sie ihren Auftrag erfüllen, ihre Autorität, die sie von Satan haben, den Königen der Welt gegenüber unterstreichen. Da kann ja jeder daherkommen und quaken, das ist zu wenig. Da muss schon irgendwas dahinter sein. Und deshalb gibt Satan diesen Geistern Macht, auch die entsprechende Autorität durch Zeichen zu demonstrieren. Mit diesen Zeichen stellen sie ihre Autorität unter Beweis und fordern damit auch den Gehorsam der Könige der Erde ein. Ich denke, das dürfte der Zusammenhang sein. Sich das Gesagte konkret vorzustellen, fällt nicht ganz leicht, denn Geister sieht man üblicherweise nicht. Ist wieder bei den Dreien tatsächlich an drei konkrete Geister gedacht? Um ihren Auftrag zu erfüllen, müssen sie dann wohl in Menschen fahren, fahren möglicherweise diese drei Geister in drei besondere Persönlichkeiten der Endzeit, die sich dem Bösen hingeben und hier zu Multiplikatoren werden, die zu den Königen der Erde gehen und mit Zeichen, mit satanischen Wundern sie dazu animieren, da mitzumachen. Wir sehen in jedem Fall, dass die Zeit vor der Wiederkunft Jesu von großer satanischer Wundertätigkeit erfüllt sein wird, sagt Jesus, sagt die Bibel ja auch sonst. Deshalb ist gerade in den Zeiten, in denen wir leben, man kann es gar nicht eindringlich und oft genug betonen, und auch in den Zeiten, in die wir hineingehen, nicht das Prägende, dass Zeichen und Wunder vom Geist Gottes gewirkt werden. Die gibt es sicher da und dort auch noch, aber das ist nicht das Kennzeichen dieser Tage. Das Kennzeichen dieser Tage ist, dass Satan und die Seinen gewaltige, beeindruckende Zeichen und Wunder tun. Und die breiten Massen, und ich schlage da den Bogen von der Esoterik bis zur Charismatik, die gebannt auf übernatürliche Phänomene, auf außergewöhnliche Zeichen und Wunder schauen und sich davon beeindrucken lassen, die werden in besonderer Weise dem Antichristen auf die eine oder andere Weise auf den Leim gehen. Das ist ganz wichtig. Das Kennzeichen der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu sind gewaltige, beeindruckende Zeichen der Finsternis. Wie Jesus seine Jünger ausgesandt hat, aller Welt das Evangelium zu verkünden, so sendet Satan seine Boten aus, um die Heere der Welt zum Kampf gegen den Allmächtigen zu versammeln und zu rufen, Verse 14 und 16, die Könige der Erde und des ganzen Erdkreises an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. In der Ebene von Megiddo besiegten einst Barak und Deborah den Feldhauptmann Sisera mit seinen 900 eisernen Kampfwagen, ein gewaltiges historisches Ereignis in der Geschichte Israels. Wer sich im Alten Testament da ein bisschen noch Bescheid weiß, der weiß das, wie dieser Feldhauptmann Sisera Israel tyrannisiert, unterdrückt, beherrscht hat, ausgebeutet. Und die 900 eisernen Kampfwagen, quasi die Panzer der damaligen Zeit, da konnte der Normalsterbliche rein gar nichts dagegen machen, waren dem hilflos ausgeliefert. Mit der Gnade Gottes haben sie dann dort in der Ebene von Megiddo einen gewaltigen Sieg über diese Feinde errungen und das Böse, die Unterdrücker und Tyrannen besiegt. Das durfte sicher auch ein symbolisches Vorbild sein, historische Realität. Und zugleich auch ein Vorbild auf das, was sich wiederholen wird. Nun marschieren hier am Ende der Zeit die Heere der Welt auf, von Satan zusammengerufen, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes, des Allmächtigen. Das ist eine ganz spannende Ambivalenz in diesem Tag. Eigentlich meint ja der Teufel, jetzt kommt seine große Stunde. Ebenso denkt der Antichrist, das ist mein Tag, das ist unser Tag. Jetzt radieren wir die letzten Reste derer, die sich noch zum lebendigen Gott halten, aus. Das ist der Grund ihres Aufmarsches. Aber es wird jener große Tag Gottes sein, des Allmächtigen. Jener Tag ist ja der Terminus technicus, der Fachbegriff schlechthin für den Tag des Herrn, wenn er am Ende zum Gericht erscheint, um das Schicksal seines Volkes zu wenden. Wir haben Joel 4 gehört. Der letzte Urheber dieses Aufmarsches ist deshalb auch gar nicht Gott selbst. Nicht Satan, sondern Gott selbst, so sagt Zacharia auch, der die Völker zusammenkommen lässt, um über ihnen Gericht zu halten. Aber gesagt, wir bekommen eine Andeutung, wie Gott das Treiben des Bösen für seine Zwecke gebraucht. Satan selbst ist es, der die Völker versammelt, damit Gott mit ihnen abrechnen kann. Luther sagte ja schon, erwähnt es gelegentlich, dass Satan der Kettenhund und Handlanger Gottes ist. Ja, Satan will und plant das Böse, leitet es in die Wege, führt es aus, aber so sehr er gegen den Allmächtigen tobt, so leitet der Allmächtige doch diese Fluten Satans auf seine eigenen Mühlen. Wieder einmal ahnt Satan nicht, dass er das Werk Gottes tut. Ebenso wie vor 2000 Jahren am Kreuz. Vordergründig war es Satan, der die jüdische Obrigkeit und den Pilatus dazu gebracht hat, Jesus ans Kreuz schlagen zu lassen. Aber dass dies geschehen muss, war der zentrale Punkt im göttlichen Heilsplan. Indem Satan die Pläne Gottes vereiteln will, muss er dazu beitragen, dass sie umgesetzt werden. Liebe Geschwister, lasst uns das auch in diesen Tagen immer wieder vor Augen haben. Wenn sich das Böse großmäulig aufbläht und uns Angst und Schrecken einjagen will und auch leider tatsächlich viel Böses tut, aber in der Hand Gottes muss all dieses Böse letztlich dazu beitragen, dass es Wasser auf die Mühlen Gottes ist. Und über allem Bösen steht Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Egal was kommt, lasst uns das immer vor Augen halten. Wie sich das Böse auch gegen uns stellen mag. Der Teufel ist immer letztlich der, der Widerwillen dazu beitragen muss, dass Gottes Wille auch in unserem Leben, auch in unserer Gemeinde, auch in unserem Volk und Vaterland geschehen muss. Im Zusammenhang mit Offenbarung 14, Vers 20 hatten wir schon auf diesen Tag vorausgeschaut, auf dieses Versammeln am Ort Harmagedon, damals Zacharia 12, Vers 3, was da vorhergesagt ist, und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln, nämlich gegen Jerusalem, Zacharia 14, 2. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Und Zacharia 14, 9, der Sieg. Und an jener Tag, wird der Herr, Jahwe, steht da, Jahwe, der Einzige sein und sein Name der Einzige. Da wird er jeden falschen Wahn und jede Anmaßung entlarven, dann wird alles Froschgequake verstummen. Nur er allein und sein heiliger Name werden triumphieren. Alles andere ist dann niedergetreten und als nichtig erwiesen. Über die politischen Anlässe, die Satan schafft, um die Heere der Welt zu versammeln, sagt die Offenbarung nichts. Alttestamentliche Prophetien mögen da und dort Hinweise geben. In der Weltgeschichte ist, abgesehen davon, zu viel im Fluss. Und das reale politische Geschehen ist in der Regel etwas vollkommen anderes, als was uns auf der weltweiten Politbühne als Theater geboten wird. Deshalb halte ich mich da mit Spekulationen zusammen. Ich beobachte es immer wieder und wir sehen es ja auch im Blick auf die Ukraine. Immer wieder ein aktuelles Beispiel. Wir müssen uns ganz, ganz, ganz arg hüten, uns von der Oberfläche blenden zu lassen. Sowohl von der westlichen Oberfläche, der böse Putin, die lieben friedensliebenden Helden der Ukraine und so weiter. Das ist der erste blanke Unsinn. Die zweite alternative Wahrheit, der Putin, der Retter der Demokratie, der da einmarschieren musste, um dann die Gräueltaten der Ukrainer an den Russen in Donetsk und Luhansk. Da ist zwar auch irgendwas richtig dran, es ist auch nur Oberfläche. Und was hinter diesen Oberflächen tatsächlich läuft, durften noch mal komplett ganz andere Dinge sein. Und deshalb müssen wir da sehr, sehr vorsichtig sein. Aus den aktuellen, scheinbaren politischen Ereignissen und Entwicklungen ableiten zu wollen, was wirklich geschieht und zu erwarten ist. Also deshalb halte ich mich da auch mit politischen Spekulationen, was da passiert, zurück. Die sind zum Gesamtverständnis auch nicht wesentlich. Unzweifelhaft ist, es kommt nun zum Endaufmarsch der antichristlichen Macht bei Harmagedon. Und dieser Aufmarsch ist vor allem gegen einen gerichtet. Da wird es vordergründig noch alle möglichen anderen Motive mit hineinspielen. Das ist ja meistens so, dass Auseinandersetzungen nicht nur einen Grund und einen Anlass und ein Ziel haben, sondern ein ganzes Paket meistens miteinander verknüpft ist. Aber der Hauptgedanke, ob der den Mitmachenden immer bewusst ist, ist eine ganz andere Frage. Aber der Hauptgedanke Satans ist einer. Da kommen wir später dann noch im Kapitel 17, so Gott will und wir leben drauf. Dort lesen wir in Vers 13 über das Tier und die 10 Könige. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Dazu heute nur so viel. Das dürfte vielleicht wahrscheinlich die erste wichtige Botschaft sein, die die 3 unreinen Geister in Gestalt der Frösche den Königen der Erde bringen, dass sie einerlei Sinn bekommen, ihre Macht und Herrschaft an das Tier abzutreten, sich ihm unterzuordnen und dann weiter, Offenbarung 17, 14, diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Deshalb ist der Ausblick auf Kapitel 17 schon in Kürze wichtig, zu sehen, gegen wen dieser Krieg im bei Harmagedon geführt wird, von Seiten dieser Weltheere. Gegen das Lamm geht's. Gegen Jesus Christus. Dazu versammelt Satan die Heere der Welt, um den letzten Rest göttlicher Gegenwart auf dieser Erde vollends auszulöschen. In dem Moment, in dem die 3 unreinen Geister ausgehen, die Könige verführt werden, da mitzumachen, ihre Heere auf den Weg bringen, im Tal Harmagedon eintreffen, ist davon natürlich noch gar nichts zu sehen. Da ist der Herr zur Rechten Gottes. Die haben sicher irgendwelche politischen Ziele vor Augen. Ob das speziell gegen Israel, Jerusalem alles gerichtet sein wird, da können wir nur vermuten. Das trifft es natürlich sicher mit. Das sagen die ausdrücklichen Abschnitte der Bibel auch. Es geht in jedem Fall darum, dass die satanische Dreieinheit die gottlosen Völker und Regierungen der Erde zum ultimativen Hass gegen das Volk Gottes, gegen Gottes heiligen Berg aufstachelt. Und so machen sie sich auf, um dort den Endsieg zu erringen. Aber es wird der Endsieg des wiederkommenden Herrn sein. Genau an dieser Stelle, zwischen den Versen 14 und 16, wird ganz unauffällig die Wiederkunft des Herrn eingefügt. Mit einer Mahnung. Und da meldet sich Jesus direkt zu Wort. Das ist so eine richtige, auch formal, eine ganz klare Einfügung, formal und inhaltlich. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Dieb, hier nicht im Sinne von heimlich und leise, ganz im Gegenteil, wenn er da kommt, dann wird alle Welt ihn sehen. Es wird ein gigantischer, machtvoller Auftritt sein. Dieb im Sinne von plötzlich und unerwartet. Die Masse der Menschen hat sich abgewandt und folgt dem Bösen nach. Auch die größten Teile der Christenheit haben sich dem Zeitgeist angeschlossen, mit ihm verbündet und sind in geistlichen Tiefschlaf verfallen. Sie wirken mit an den Werken des Bösen, wie wir erschreckend seit Jahren sehen. Zum Teil schlimmer als die offenkundige Welt. Ich habe mich auch da wieder gefragt, wird der Herr überhaupt noch Glauben finden, wenn er kommt an jenem Tag? Wird es da noch Wachende geben? Ein paar werden da sein, die zumindest nicht mitgemacht haben. Das lässt uns die Bibel deutlich erkennen. Nackt, Blöße, das ist ja in der Bibel der Begriff für jemanden, der eben nicht vorbereitet ist, der im entscheidenden Augenblick, wenn es darauf ankommt, nichts vorzuweisen hat, was Wert hat vor Gott. Es fehlt, das ist das Bild, das Gewand der Gerechtigkeit. Und ich habe es ja die letzten Sonntage immer wieder schon mal angedeutet, sowohl der Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, damit fängt es an, das ist das Entscheidende, das Wesentliche, das, wo uns als Sünder erkennen, dass wir Buße tun müssen, umkehren, dem Herrn unsere Sünden bekennen und seinen Sühnetod am Kreuz, die Erlösung, die er vollbracht hat, für uns ganz persönlich annehmen. Dann aber eben gehört zu dieser Gerechtigkeit als andere Seite ein und derselben Medaille auch die Gerechtigkeit der Gerechtigkeitstaten. So wie eine Münze immer zwei Seiten hat, gehören diese beiden Elemente immer zum Stichwort Gerechtigkeit dazu. Die Gerechtigkeit, die Jesus vollbracht hat, für die wir gar nichts tun können, die wir nur dankend annehmen, in Demut, unserer Sünden bewusst. Und dann aber die Gerechtigkeitstaten, die durch den Geist Gottes aus unserem Leben hervorgebracht werden, die aus dem Glauben und der Liebe zu Gott kommen. Diese beiden Arten der Gerechtigkeit, die bilden das Gewand. Das fehlt hier. Wir haben eine unmittelbare Entsprechung zum Sendschreiben an Laodicea. Laodicea repräsentiert ja die geistlich tote Scheinchristenheit der Endzeit. Und dieser Gemeinde sagt der Herr, ich rate dir von mir Gold zu kaufen, nämlich im Sinne von echtem Reichtum. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Laodicea als die Endzeitgemeinde ist gesellschaftlich akzeptiert. Sie hängt ihr Fähnchen ständig eifrig in jeden Wind des Zeitgeistes und lässt sich, wenn es um politisch korrektes Verhalten geht, von niemandem überbieten und von niemandem in den Schatten stellen. Wir haben diesen Eifer die letzten zwei Jahre überdeutlich und erschreckend gesehen. Aber der Herr sagt, und du erkennst nicht, dass du mit dieser Anbiederung an die Welt erbärmlich bist, elend, arm, blind und bloß. Geistlich nichts vorzuweisen, gar nichts, nackt. Und darum geht es auch hier. Der Herr mahnt diejenigen, die sich nach seinem Namen nennen, darauf zu achten, dass sie nicht nur seinen Namen tragen, sondern auch in seiner Gerechtigkeit leben. Und liebe Geschwister, und diejenigen, die es hoffentlich bald noch werden wollen, wenn sie es noch nicht sind. Das ist der entscheidende Punkt ja auch für uns in diesen Tagen. Und deshalb lässt der Herr für die Seinen ja auch diesen Zeitpunkt im Ungewissen. Sagt's, ihr wisst's nicht. In seinen alten Tagen hat er's auch nicht gewusst. Dass wir alle Zeit vorbereitet sind, wo uns jeden Augenblick darüber klar sind, wenn der Herr jetzt kommt, bin ich bereit. Bin ich unter denen, die wachend und bekleidet sind? Habe ich für mich angenommen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat? Habe ich persönlich Gewissheit meines Heils? Kann ich mit absoluter Gewissheit sagen, ja, mein Name steht im Buch des Lebens? Dass das doch jeder weiß und sagen kann, und wer noch nicht so weit ist, für sich es möglichst bald klar festmacht. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, himmlischer Gott und Vater, wir sehen, wie die Dinge, von denen du in deinem Wort redest, im Blick auf die letzte Zeit vor deiner Wiederkunft, sich immer deutlicher herausschälen, dass du uns aber auch in alledem einen nüchternen Geist der Wachsamkeit schenkst, dass wir uns nicht von einzelnen Details zu stark beeindrucken lassen, in Panik schon gar nicht geraten, aber auch nicht in eine überhitzte und übersteigerte Haltung kommen, zu meinen, zu wissen, dass du jetzt vielleicht die kommende Woche oder dieses Jahr noch kommst. Es mag ja so sein, aber wir wissen es nicht. Dass wir in alledem nüchtern bei dir, bei deinem Wort, durch deinen Geist geleitet sind, auch bereit durchzuhalten, wenn es noch länger dauert und dann nicht frustriert sind, nicht aufgrund einer übersteigerten, dauerhaften Anspannung dann zur falschen Zeit in eine falsche Entspannung zurückfallen und nicht vorbereitet sind, sondern mit deinem Wort und deinem Geist geleitet, entspannt aufmerksam bleiben, wachsam bleiben, ganz nah bei dir und auch ganz nah beieinander, dass wir eine Gemeinde, eine Gemeinschaft sind, hier vor Ort in unseren Familien, in unseren Ehen, auch darüber hinaus in den verschiedenen Kreisen, Ebenen, Regionen, in denen wir miteinander verbunden sind, dass wir uns auch gegenseitig in Liebe und Demut und Verantwortungsbewusstsein zur Seite stehen, uns gegenseitig zurüsten, tragen, ermutigen, unterstützen in alledem, was ist und kommt. Bis hin zu jenem großen Tag, dem hoffentlich auch mit deutlicher Spanne voraus der Tag der Entrückung der Gemeinde geht, und dass wir so oder so bereit sind, begleitet, dir zu begegnen, dann nicht als Entblößte gefunden werden, die auf ihre eigene Gerechtigkeit vertraut haben und nicht auf die Gerechtigkeit, die du am Kreuz vollbracht hast. Die Gemeinden haben, sie könnten es doch irgendwie selber managen und hinkriegen. Bewahre uns vor allem menschlichen Irrwahn und falschen Vorstellungen, dass wir wirklich ganz und gar dir und deinem Wort vertrauen. Und wir befehlen dir auch in diesen Tagen alle Verantwortlichen in unserem Volk und Vaterland an. Herr, gerade weil wir eintreten wollen, auch für die freiheitlich-demokratische Rechtsordnung unseres Landes, beten wir für alle diejenigen, die dafür auch vor Ort in den verschiedenen Instanzen, Behörden, Regierung, Bundestag, Landtagen, wo sie auch sind, Gerichten Verantwortung tragen, dies umsetzen, mit Leben erfüllen müssen, dass sie vom falschen Tun, vom Tun des Bösen ablassen und sich wieder auf das besinnen, was in unserem Grundgesetz, was in unserem freiheitlich-demokratischen Grundordnung verankert ist und dem Folge leisten, dem Geltung verschaffen und das Unrechte im Namen des Rechts zurückweisen und das Gute tun. Und nochmal wollen wir dich bitten, auch für all die Zerstreuten, auch in den anderen Ländern, Herr, du weißt, was jeder Einzelne an dem Ort, an dem er steht, braucht, in welchen Herausforderungen, Anfechtungen und Anfeindungen er steht. Bitten dich da auch für mutige Männer wie für den Professor Hogertz, Professor Bachti und viele andere, denen sie das Leben schwer machen, weil sie es wagen, die Wahrheit zu sagen. Lass du auch sie in besonderer Weise deine Nähe, deine Gegenwart, deine Zuwendung und Liebe spüren, dass auch sie sich dir und deiner Liebe zuwenden und es annehmen. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.